Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und wir wollen uns heute an einem Freitag mal wieder mit einigen Themen rund um den Handballsport beschäftigen, mit unserem geliebten Sport. Das mache ich immer nicht alleine, sondern dazu einen Experten eingeladen, das ist der Tim Detmar. Hallo Tim.
Hallo Sebastian.
Ja Tim, ich habe gesagt, wir wollen uns ein bisschen mit so ein paar Themen beschäftigen und fangen so ein bisschen mit News an, bevor wir dann den Blick werfen zum ERF Cup, der aus deutscher Sicht jetzt richtig losgeht ab diesem Wochenende. Fangen wir mal an mit einer Personalie, die jetzt bekannt gegeben wurde diese Woche, und zwar ist es so, dass Erik Wuttke als Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft bei der EM fungieren wird.
Genau, und zwar aus dem Grund, dass der bisherige Co-Trainer Alexander Hase krankheitsbedingt jetzt zum einen den Oktober-Lehrgang verpasst hat und immer noch nicht vollständig wieder genesen ist und von daher auch nicht an der Europameisterschaft teilnehmen kann. Und ja, Erik Wuttke ist Jugendbundestrainer bei den Männern beim DHB, ist also quasi einer aus den eigenen Reihen. Und ja, er wird jetzt Christian Prokop und auch Oliver Rogge dann unterstützen bei der Europameisterschaft und natürlich auch bei der Vorbereitung darauf ab Anfang Januar oder Ende Dezember, wenn die sich dann das erste Mal treffen. Und ja, ist, denke ich mal, ja, eine logischer Ersatz, da er ja auch, wie gesagt, im DHB schon gearbeitet hat oder arbeitet, und von daher, ja, passende Ergänzung.
Ja, das ist irgendwie auch der logische Schritt gewesen, das wäre auch so mein Ding gewesen, was mir da aufgefallen ist. Wenn wir mal gucken, so ein bisschen auf die Erfolge und so ein bisschen aus der Laufbahn bei der National- oder beim DHB, ist 2019 die Silbermedaille bei der U19-WM gewonnen mit dem deutschen Team in Nordmazedonien, war auch schon an Seiten von Markus Bauer, Co-Trainer der U21-Nationalmannschaft, also hat auch da schon ein bisschen Erfahrung sammeln können, dann schon mit der U21-Nationalmannschaft im WM-Finale 2017, also da hat man schon gesehen, dass er doch einige Erfahrungen hat, schon international, jetzt vielleicht nicht mit den Profis, sondern mehr mit dem Jugendbereich, aber trotzdem kann man das auch entsprechend ja funktionieren. Das haben ja auch andere Leute bewiesen, dass man dort den ersten Schritt gehen kann. Ja, wenn wir Co-Trainer direkt sind, Tim, dann lass uns doch zum nächsten Co-Trainer kommen. Und zwar ist es so, dass Lars Christiansen, die ja, SG-Legende, einer der besten Linksaußen, den Jolie in der Bundesliga gespielt hat, zurückgekehrt ist zu seiner alten Liebe.
Genau, er kehrt zurück nach Flensburg und ja, wird das Trainerteam erweitern rund um Mike Machulla und Mark Bult. Er wird hauptsächlich für das Scouting verantwortlich sein. Und ja, es ist auf jeden Fall für die SG wichtig gewesen, da jemanden zu finden, da der bisherige Verantwortliche dafür, Glenn Solberg, eine neue Herausforderung beim schwedischen Nationalteam gefunden hat. Und Lars Christiansen kennt die SG, lange Zeit als Spieler dort gewesen, du hast es gesagt, wirklich eine der Legenden der SG und auch allgemein der Bundesliga und des dänischen Handballs. Von daher auch hier, denke ich mal, ja, eine sehr, sehr logische Entscheidung, wenn er denn vorhanden ist und die Lust darauf hat, ihn anzufragen. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das auf die Mannschaft auswirken wird. Und mal schauen.
Ja, vielleicht das ein bisschen weiterspinnen. Ich habe es in der Handballwoche, diese Woche stand es drin, dass Mark Bult gerne dann auch mal richtig trainieren möchte, also nicht nur Co-Trainer sein möchte. Könntest du dir vorstellen, dass dann Lars Christiansen vielleicht ein möglicher Ersatz sein sollte, falls Mark Bult irgendwann gehen sollte, denn ich mit Sicherheit der ein oder andere Bundesligist oder auch ein oder andere Verein haben mit Sicherheit sehr interessant gelesen, was Mark Bult jetzt in dieser Woche gesagt hat.
Ja, mit Sicherheit ist das auf jeden Fall ein Gedankengang, den man verfolgen kann. Jetzt hat man dann ja mindestens mal ein halbes Jahr Zeit, dass sich Christiansen dann in dem Trainerteam, in diesem neuen Bereich, ja einfindet und eingewöhnt. Von daher könnte ich mir das durchaus vorstellen. Und ich denke, für Mark Bult, da kann ich es auch auf jeden Fall verstehen, hat jetzt unter einem der besten deutschen Trainer, die wir jetzt im Moment so haben, gelernt, und warum sollte das nicht da auch nicht nochmal irgendwie dann demnächst der nächste Schritt kommen, und das wäre nun mal der Chefposten, und dafür müsste er aber wahrscheinlich dann, wie gesagt, den Verein wechseln.
Genau, da müsste er wahrscheinlich verwechseln, da bin ich davon ausgegangen, dass Mike Machulla in nächster Zeit irgendwie in Bedrohung kommen sollte. Zwar sind die Flensburg jetzt nicht so stark in den letzten, diese Saison wie in den letzten zwei Saisons, aber trotzdem denke ich, Also der sehr, sehr sicher im Sattel sitzt. Ich denke, das wird Dick Smash-Gesicht da keine Überlegung haben, irgendwie jetzt Mike Marula durch Bult auszutauschen. Also von daher denke ich, da sind wir mal sehr gespannt drauf, wie es dort weitergehen wird. Werfen dann den Blick, oder werfen dann den Blick von der Trainerbank aufs Parkett. Denn dort ist die SG, ich habe gesagt, hat ein bisschen Probleme gehabt. Und jetzt gibt es eine sehr, sehr spannende Personalie, wie ich finde, Tim. Und zwar kam jetzt gestern vor dem Spiel der Löwen raus, dass Mats Möller-Larsen noch keinen neuen Vertrag unterschrieben hat in Mannheim und wohl vor einem Wechsel zu Flensburg stehen soll. Das wäre natürlich ein Kracher.
Ja, Stefan Kretschmer hat auch gesagt, das wäre definitiv ein Transfer-Coup. Sehe ich genauso. Also das wäre auf jeden Fall wirklich nochmal eine ziemliche Verstärkung für das Team. Die Geschäftsführerin der Löwen, Jennifer Kettemann, hat vor dem Spiel gesagt oder rund um das Spiel gesagt, eine Entscheidung über seine Zukunft ist noch nicht gefallen. Also weder, dass er jetzt auf jeden Fall geht im Sommer, noch dass er bleibt. Ich denke, ja, das wird auf jeden Fall sehr interessant zu sehen sein. Ich weiß nicht, warum oder aus welchen Gründen Larsen ungefähr, warum er da wechseln will. Vielleicht einfach nochmal, um ein bisschen was Neues auszuprobieren. Ja, ansonsten Dan in Flensburg ist ja natürlich auch immer eine eigene Geschichte. Vielleicht hängt es dann auch einfach damit zusammen, dass er dann nochmal näher an der Heimat ist. Könnte ich mir auch durchaus vorstellen. Und ja, vielleicht kann ja Lars Christiansen da schon ein bisschen, ja, ein paar Gespräche suchen und ihn nach Flensburg locken. Wer weiß.
Ja, wer weiß. Das ist mit Sicherheit ein sehr spannendes Thema, das wir genau beobachten werden. Mats Möller-Larsen, ich bin manchmal ganz ehrlich, ich weiß nicht so genau, wie gut er wirklich sein kann, weil teilweise ist es mir, er ist mehr so ein bisschen mehr so der Spielmacher eigentlich auf Rückraum links, aber ich weiß halt auch nicht, ob du ihn da auch in der Position eigentlich auch brauchen siehst aus Flensburger Sicht, weil du eigentlich dort von den Spielerpotenzial her, von den ähnlichen, jetzt nicht Charakteren, aber von der ähnlichen Spielweise her schon ein, zwei Leute hast, die dort spielen könnten. Deswegen bin ich mal ein bisschen gespannt. Letzte Saison jetzt auch nicht so stark gewesen. Die Saison 24 Tore bei 24 Fehlversuchen. Ist es auch noch nicht überragend. Das ist nicht mal knapp 2 Tore pro Spiel. Also da muss auch auf jeden Fall auch mehr kommen. Jetzt hat er gestern 4 Tore mal gehabt. Ja, ich bin ein bisschen skeptisch noch, muss ich ganz ehrlich zugeben, Tim, ob es wirklich die Personalie ist, die du als SG brauchst, um dich zu verstärken.
Ja, das stimmt. Aber ich sag mal so, wenn man dann die Möglichkeit hat, so einen Spieler von einem direkten Konkurrenten, ja, loszueisen, könnte ich auf jeden Fall schon verstehen, warum man es machen würde. Es würde ihn
also ein halt bisschen wie Bayern München, dem Gegner den Gegner guten Spieler wegnehmen, ja?
So ungefähr. ja, aber ich weiß nicht, es würde halt die Flexibilität, die ja jetzt schon durchaus vorhanden ist im Rückraum, nochmal verstärken. Ansonsten muss man ja auch darauf achten, dass nach der Saison mit Simon Jepson ein Spieler da noch im Kader steht im Moment, bei dem der Vertrag ausläuft, bei dem ich es auch bezweifle, dass er bleiben wird, weil er einfach meiner Meinung nach nicht die Leistung bringt, die ja diese Vertragsverlängerung gerechtfertigen würde. Von daher, das würde dann ja passen, auch wenn Möller-Larsen jetzt nicht unbedingt der Shooter ist, der ein Jepson sein kann. Ja, aber wie gesagt, dann hättest du quasi drei Spieler, die sowohl auf halblinks als auch in der Mitte agieren könnten. Das ist, denke ich mal, auch für Mike Machulla ein sehr schönes Spielzeug dann. Von daher, ich könnte es mir schon durchaus vorstellen.
Ja, schauen wir mal, wie es am Ende sein wird, wo er am Ende landen wird, ob er wirklich bei den Löwen bleibt oder ob er ja einen neuen Verein finden wird. Da gucken wir natürlich genau drauf, hat die Saison schon 5 Spiele, wo er ohne Tor geblieben ist. Also das ist auch etwas mit sich, was man im Auge behaben sollte. Aber wenn wir bei den Löwen sind, Tim, dann lass uns noch kurz bei gestern Abend sprechen, über den Donnerstag. Also quasi, wenn ihr es dann hört, gucken wir mal drauf, das Spiel der gegen Leipzig. Dort haben die Löwen mal wieder katastrophale erst 20 Minuten gespielt, wie auch gegen Kiel. Aber trotzdem gewinnen sie wieder am Ende und ich habe mal geschaut, in 13 Ligaspielen haben sie 10 in der zweiten Hälfte mehr Tore geworfen als der Gegner. Das spricht dafür, dass die Löwen oder zumindest Christiansson die richtigen Adjustments machen kann, die richtigen Dinge verändern kann, damit man am Ende gewinnen kann oder beziehungsweise mehr Tore werfen kann als der Gegner.
Ja, definitiv. Also du hast es gesagt, nach 20 Minuten lag man bereits mit 4 Toren hinten. Konnte dann bis zur Pause auf ein Tor rankommen. Das war natürlich auch auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, um halt ja in Schlagdistanz zu bleiben. Und ja, in der zweiten Halbzeit lief es dann wirklich gut. Konnten dann auch bis auf 4 Tore wegziehen oder bis auf 5 Tore sogar. Dann kamen einige Fehler wieder dazu. Also das fällt natürlich auch bei den Löwen im Moment auf, dass sie nicht wirklich konstant spielen, weder konstant schlecht in einem Spiel noch wirklich konstant gut. Also es ist so ein Auf und Ab. So kam Leipzig auch nur wieder dran. Also eigentlich war das Spiel gefühlt schon wieder gelaufen, aber ja, am Ende konnten sie dann sogar noch ausgleichen, eine Minute vor Schluss. Ja, wie gesagt, also die Rhein-Neckar-Löwen, ja, in der zweiten Halbzeit war es auf jeden Fall besser, in weiten Teilen als in der ersten Hälfte, aber auch da wieder unnötig knapp. Das hängt natürlich alles davon zusammen, oder damit zusammen, dass es nun mal auf den wichtigen Positionen ein paar neue Spieler gibt, die sich natürlich noch einfinden müssen, vor allem im Rückraum. Dazu der neue Trainer, das braucht alles ein bisschen, das ist ganz klar. Und in Leipzig ist jetzt auch ja nicht ganz so einfach, so wie die im Moment spielen. Von daher, aber du hast es gesagt, also diese Statistik, 10 von 13, ja quasi zweite Halbzeitsiege, das ist schon eine ziemliche Ansage.
Das ist auf jeden Fall eine ganz schöne Ansage und wie gesagt, am Ende den Sieg geholt. Lass uns vielleicht noch einen Blick auf die Torhüter werfen bei den Rhein-Neckar-Löwen. Da war ich etwas überrascht eigentlich, dass Andreas Palicka so lange spielen durfte. Denn in der ersten Halbzeit hatte ich, glaube ich, irgendwie nach 20, 25 Minuten nur eine einzige Parade gehabt. Nicht einmal der Torhüter wurde gewechselt, erst in der zweiten Halbzeit dann. Am Ende Palicka 7 Paradequote von 25%. Das ist okay, möchte ich jetzt mal sagen. Abgekriegt an den knapp 13 Minuten oder 12 Minuten ein bisschen mehr, nichts gehalten. Hättest du vielleicht schon früher einen Torwartwechsel vollzogen, einfach um was Neues zu machen, weil es ja auch schon Palicka zum zweiten Mal gewesen ist in der ersten Halbzeit, fast gar nichts gehalten hat. Und dann als Appelgren, wir erinnern uns, letzte Woche gegen Kiel reinkam, hat man entsprechend das Spiel drehen können. Hätte man dann vielleicht auch früher einen Impuls setzen müssen, eigentlich als Trainer?
Ja, hätte man definitiv machen können. Vor allem, ja, wenn man dann 4 Tore hinten liegt nach 20 Minuten, kann man definitiv drüber nachdenken. Aber ich denke mal, ja, dass dann bis zur Pause wieder drangekommen sind, keine Ahnung, hat sich Andresson wahrscheinlich gedacht, das passt so. Und ich meine, es hat ja auch lange Zeit dann gepasst, bis eben in den letzten 5 Minuten. Ja, ich an seiner Stelle hätte wahrscheinlich auch nach einer Viertelstunde, 20 Minuten mal Torwartwechsel einfach auch als Zeichen an die Mannschaft, ja, getätigt. Aber am Ende stehen 2 Punkte da und somit hat der Trainer natürlich dann recht.
Genau, und am Ende ist, wie gesagt, die W2-Punkte sind dann da, deswegen hat der Trainer recht gehabt und damit steht man auch gar nicht so schlecht. Jetzt da Platz 4 momentan, 18 zu 8 Punkte, die Rhein-Neckar-Löwen, Leipzig durch die Niederlage 28 zu 29 auf Platz 8 abgerutscht, 16 zu 10. Also man merkt, das ist doch noch wirklich sehr, sehr knapp, wie es dort oben zugeht. Auch natürlich ein bisschen verzerrt, der THW Kiel beispielsweise hat das 10 Spiele, während andere schon 13 Spiele haben, deswegen ist da noch ein bisschen Verzerrung mit drin in der Tabelle, aber trotzdem, es ist knapp oben, wenn man mal gucken, Platz 2 an Flensburger mit 20 zu 6 Punkten sind nur 4 Punkte entsprechend vor Leipzig auf dem 8. Platz. Also von da, das wird dann auch wirklich sehr, sehr spannend weiter zu beobachten sein. Tim, wenn ich gerade die Kieler schon anspreche, lass uns noch direkt einen Blick auf sie werfen, denn es gab jetzt, heute wurde bekannt gegeben, dass sich der THW ja einen Linkshänder geholt hat mit Zweitspielrecht von TSV Altenholz. So, jetzt, die ja auch ihr Kooperationsverein sind und da wird der junge Sven Erik ja jetzt bis zum Saisonende mitspielen.
Genau, ja, Viktor Schillery hat gesagt, dass er sich diese Chance verdient hat. Ja, er ist gebürtiger Kieler, also auch hier, was man auch durchaus in den letzten Jahren immer mal wieder ja, vermehrt gesehen hat, dass die Kieler da wirklich auch drauf achten, ja, deutsche junge Spieler an sich zu binden und auch mit diesem Zweitspielrecht auszustatten. Ja, seit 6 Wochen trainiert er bei den Kielern mit. Kann in der dritten Liga dann ja, erste Erfahrungen sammeln auf dem Niveau und ich denke, über kurz oder lang könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass er Einsatzminuten bekommen kann. Natürlich muss man dann drauf gucken, wie es aussieht in der Tabelle und so weiter und in welchen Spielen das dann sein wird, aber ja, sehr interessant auf jeden Fall. Und ja, mal schauen. Er ist auf jeden Fall am 26.06.2000 geboren. Auch eine sehr interessante Sache. In den nächsten Jahren, so die 2000er, die Liga dann mehr oder weniger dann übernehmen werden.
Ja, genau. Es werden immer mehr entsprechend Leute dazukommen. Mal gucken, wie sie sich schlagen können. Wie gesagt, 19 Jahre. Mal gucken, ob wir danach Lastung sein kann, da ja auch momentan Steffen Warnold ja verletzt ist, muss ja Harald Reinkind da sehr, sehr viel alleine machen, wird aber trotzdem nochmal wieder ein bisschen geschont. Und wenn wir Harald Reinkind ansprechen, Tim, dann müssen wir ihn natürlich auch loben für seinen Siegtreffer, den er hatte am Mittwoch bei dem Auswärtsspiel in Porto, nachdem man ja daheim das Spiel nicht hat gewinnen können, hat man sich auswärts revanchiert und das war wieder ein ähnlich knappes Spiel. Man hat wieder gemerkt, Porto ist eine Mannschaft, die ist echt im internationalen Welthandball angekommen.
Jo, definitiv. Am Ende 30-29 in Porto, nachdem man ja zu Hause 27-28 verloren hatte. Also hat man jetzt auch den direkten Vergleich knapp, aber immerhin gewonnen. Ja, wieder sehr, sehr knappes Spiel. Porto war lange Zeit vorne, hatte ja eigentlich vieles auch im Griff, haben dann einige Fehler zu viel gemacht und das konnten dann die Kieler diesmal ausnutzen. Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall für die Kieler sehr gut, dass sie jetzt nach zwei knappen Niederlagen so ein knappes Spiel dann wieder gewinnen konnten. Ansonsten würde ich sagen, ja, Porto, wir haben es in den letzten Monaten immer wieder angesprochen, das ist wirklich eine Mannschaft, auf die man achten muss. Wirklich einen sehr, sehr starken Handball, die sie da spielen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie sie sich jetzt in den nächsten Spielen schlagen und wie es dann in Richtung Achtelfinale aussieht. Vielleicht können sie da ja auch dann schon mal wieder für eine kleine Überraschung sorgen.
Ja, vielleicht können sie das. Das werden wir natürlich genau entsprechend beobachten. Und wenn wir natürlich über Porto sprechen, sind wir eigentlich schon die perfekte Überleitung. Denn ERF-Pokal, da waren die Porto ja auch entsprechend lange mit dabei. Letzte Saison ja im Final Four gewesen in Kiel. Hier ist ja nicht mit dabei. Das wird vor allen Dingen eine Mannschaft freuen, aber dazu gleich mehr hier bei Anruf eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
Da nimmt sich, was man will, dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. 90 Minuten. Zwei Teams. Pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de. Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully-Special. Weserfunk. Auf die Zirbelnuss. Füchsle-Talk. BV Beben. Unter Flutlicht, Werkskantine am Wasserturm und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Schräglage. Der Podcast zur Weltmeisterschaft in der MotoGP, der Moto2 und der Moto3. Nach jedem Rennen begrüßt Andreas Thies seine Experten Gerald Dirnbeck und Ruben Zimmermann von motorsporttotal.com und analysiert das Rennwochenende. Schräglage. Jetzt abonnieren auf meinsportpodcast.de.
Und wir sind wieder zurück bei Anwurf, einem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und ihr habt gesagt, wir wollen uns jetzt ein bisschen mit dem Thema ERF-Pokal beschäftigen und damit machen wir mal mit dem Thema einen Anfang, das froh ist, dass der FC Porto nicht mehr ERF-Pokal spielt in diesem Jahr. Das sind die Magdeburger, die ja letztes Jahr in der dritten Runde entsprechend ausgeschieden sind gegen die portugiesische Mannschaft. Nachdem sie auch daheim gewonnen haben, haben sie auswärts keine Chance gehabt. Jetzt müssen wir gucken, Tim, Magdeburg spielt gegen Górnik Zabrze. Das ist eine polnische Mannschaft mit ein, zwei Bekannten. Marcin Niewski ist der Trainer und Martin Galia hat ja auch jahrelang Bundesliga gespielt, ist dort im Tor. Also eine Mannschaft, die mit Sicherheit unangenehm zu spielen sein wird.
Ja, mit Sicherheit wird es vor allem das Auswärtsspiel in Polen wirklich eine sehr unangenehme Reise für die Magdeburger. Aber ich denke, alles in allem, vor allem nach dem letzten Jahr, was dann relativ schnell, wo dann die Reise im ERF-Pokal sehr schnell beendet war in Portugal, haben sie jetzt auf jeden Fall, müssen sie einfach liefern und ich denke auch dieses Jahr werden sie sich da vielleicht nicht unbedingt sehr souverän durchsetzen, aber ich denke mal, sie werden sich durchsetzen. Vor allem, so wie sie auch im Moment in der Bundesliga ein bisschen am Straucheln sind und von daher, ich glaube, da können sie sich auf jeden Fall mal ein bisschen vielleicht auch freispielen.
Was vielleicht auch für Sie so ein bisschen vom Vorteil ist, ich meine, nicht richtig erinnere, haben sie das, genau, sie haben das Auswärtsspiel erst in Polen, und Piotr Schabrowski hat gesagt im Handball, in der Handballwoche, im Vorblick auf das Spiel, das ist eine sehr kleine Halle, also eine Halle, die durchaus ja sehr, sehr dann auch euphorisch werden kann. Wir kennen das ja auch aus polnischen Handball, allgemein osteuropäischer Handball, da ist es sehr, sehr schwierig, auswärts zu bestehen. Denkst du, das ist für die Magdeburger dann auch so ein Vorteil, dass man jetzt erst auswärts spielt und damit weiß, hey, okay, wir können jetzt erstmal befreit ausspielen, können alles geben und wissen dann, falls wir im Fall der Fälle verlieren, dass wir daheim noch eine Schippe drauflegen müssen, jetzt im Vergleich zu letztem Jahr?
Ja, definitiv. Ich denke, das ist generell eigentlich in diesem in solchen K.O.-Spielen immer wirklich angenehmer, dann das Rückspiel zu Hause zu haben. Von daher denke ich mir auch, dass es auf jeden Fall für die Magdeburger spricht und auch ein weiterer Faktor sein kann, dann je nach Ergebnis einfach zu Hause dann reagieren zu können.
Ja, das müssen wir mal gucken. Ich denke, die Marke würde natürlich entsprechend motiviert sein, das allen zu beweisen, hey, wir können es besser. Und letztes Jahr waren nur ein Ausrutscher. Deswegen gucken wir mal genau drauf, wie sie sich dann ja dort auch präsentieren werden. Kommen wir zu den weiteren deutschen Spielern. Das sind jetzt insgesamt 4 Stück mit der MT-Melsung, auch Füchse Berlin und die Rhein-Neckar-Löwen. Und lass uns dann vielleicht zu den Rhein-Neckar-Löwen gehen, die vielleicht so mit das leichteste Los von allen haben. SKA Minsk, müssen sie hin am Sonntag, 15.30 Uhr ist dort Anwurf in Weißrussland. Eine Mannschaft, die sehr, sehr jung ist und seit 10 Jahren nicht mehr so viel erreicht ist, aber natürlich über eine große Geschichte verfügt. Dennoch sollte das für die Löwen eigentlich kein Problem sein.
Ja, sehe ich genauso. Also für mich generell sind eigentlich alle 4 deutschen Teams die Favoriten in ihren Partien. Würde mich auch wundern, wirklich, wenn ein Team wirklich strauchelt, also ausscheidet. Aber es ist natürlich ERF Cup, es ist nochmal was anderes als irgendwie Bundesliga. Auch jetzt so ein Auswärtsspiel in Weißrussland mit der Anreise und so weiter. Das ist alles natürlich nicht optimal. Aber ich denke trotzdem, hier bei dem Spiel der Löwen werden sie sich auf jeden Fall durchsetzen. Das ist für mich eigentlich keine große Frage.
Ja, das sollte es eigentlich auch nicht sein. Der einzig bekannte Spieler in dem Team ist Giannis Rutenka. Ist nicht der Rutenka, der erfolgreiche von den beiden ist, aber auch Rutenka hat schon sehr, sehr viel Erfahrung entsprechend sammeln dürfen und wird die Jungs mit Sicherheit ein bisschen anführen, aber es wird, wie gesagt, eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Auch wenn die Löwen momentan mit Problemen zu kämpfen haben, sollte das eigentlich kein Problem sein. Ja, werfen wir einen Blick auf die weiteren Mannschaft, die auswärts spielen muss. Die Füchse Berlin müssen nach Schweden zur HK Malmö. Die ist erst seit 2007 gekippt, also seit dem Zeitpunkt, wo die Füchse in die erste Liga aufgestiegen sind. Trotzdem seitdem eine steile Karriere gehabt. Letztes Jahr im schwedischen Meisterschaft knapp verloren gegen Kristianstad. Dennoch sollte es kein Problem sein, Tim.
Ja, wie gesagt, für mich die Füchse auch definitiv der Favorit. Ja, die Füchse in den letzten Wochen natürlich immer mal wieder durch auch die Trainergeschichte hin und wieder mal ein Auf und Ab gehabt. Aber ich denke mal, auch der Sieg jetzt bei den Löwen dann in Nordhorn, gewisser Rückenwind ist da. Von daher auch hier sage ich ganz eindeutig, auch dadurch, dass sie das Heimspiel dann im Rückspiel haben, sollten sie sich da auch, denke ich mal, souverän durchsetzen. Ja, die Füchse mögen den ERF-Pokal ja auch sehr, letztes Jahr ja auch schon im Finale gewesen, von daher denke ich mal, das machen sie.
Ja, zumal sie auch 2018 und 2015 schon gewonnen haben und da sollte eigentlich das Erreichen der Gruppenphase kein Problem sein, das sollte auch für die MT-Melsung nicht der Fall sein, die jetzt wieder mal zurück sind im europäischen Wettbewerb, haben direkt das Heimspiel, sind die einzige deutsche Mannschaft mit dem Heimspiel, Samstag 19 Uhr kommt dort Olympiakos Piräus, ist dann dort zu Gast, griechische Mannschaft und griechische Handballteam ist jetzt nicht so das Gelbe vom Ei.
Ja, das kann man wohl so sagen. Ich denke, das Einzige, was vielleicht im Rückspiel dann ja unangenehm werden könnte, ist einfach die Stimmung in der Halle. Ich denke mal, das könnte auf jeden Fall wirklich für den Zuschauer sehr, sehr schön werden. Für die Melsinger dann wahrscheinlich eher weniger. Also da gilt es auf jeden Fall im Hinspiel schon mal die Weichen auf Weiterkommen zu stellen und einen souveränen und relativ hohen Sieg einzufahren. Ich denke, das ist auch durchaus möglich. Dann kann man auch in Griechenland durchaus mal ein bisschen ein engeres Spiel haben, aber auch hier würde ich sagen, das sollten die Melsunger eigentlich auch hinbekommen. Dafür ist die Mannschaft einfach individuell einfach sehr stark besetzt, von daher auch wenn da natürlich nicht so viele Spieler da sind, die vielleicht die große Erfahrung international haben, aber auch Kai Häfner zum Beispiel, der letztes Jahr mit Hannover auch im ERF-Pokal unterwegs war, wird wahrscheinlich die Mannschaft dann gut anführen können und von daher auch hier sehe ich eigentlich keine Chance für den deutschen Gegner, für die Griechen in dem Fall.
Ja, das bin ich auch mit dabei, wird mit Sicherheit auch ein schönes Wiedersehen sein, denn Grigorios Tsanikas wird wieder gegen Wiedemann spielen, er spielt momentan bei Piraeus, er hat von 2005 bis 2013 bei der MT gespielt und war mit auch da entscheidend daran beteiligt, dass man aufgestiegen ist, deswegen gibt es ein schönes Wiedersehen, auch dann, weil ich eine sehr schöne Aktion finde von den Melsungen, dass sie zum Rückspiel mit einem Charterflugzeug sich geholt haben und dann mit 150 Fans zurückfliegen werden, also in einem Flugzeug, finde ich sehr, sehr schön, dass man das auch diese Möglichkeit einfach mal macht. Dass man sagt, hey, wir sind sehr Fender und ja, das finde ich sehr, sehr schön zu sehen. Mal gucken, wie das dann dort sein wird. In Piraeus bin ich sehr, sehr gespannt auf, ist noch nicht so ganz sicher, ob die Kollegen von The Zone Bilder zeigen. Wir haben bisher nichts finden können bei The Zone, aber letzte Saison gab es ja dann immer wieder regelmäßig Spiele zu sehen. Mal gucken, wie es dann auch in diesem Jahr aussehen wird. Tim, lass uns vielleicht noch ein bisschen auf die anderen Duelle vielleicht gucken. Auch so ein, zwei mit sehr spannende Duelle sind mit dabei, wo ich mich sehr drauf spolle, ist das Spiel Nexe gegen Benfica und auch Gorenje Velenje gegen Metalurg Skopje. Das sind auch so schon Mannschaften, die schon auf jeden Fall das Potenzial haben, auf jeden Fall in der Gruppenphase eigentlich beide, alle vier zu spielen.
Jo, definitiv, sehe ich genauso. Also, ja, es sind einige interessante Spiele dabei. Das hatten wir ja auch schon mal nach der Auslosung gesagt. Ja, beim Metalurg Skopje gegen Gorenje natürlich beides größere Namen, die ja auch in den letzten Jahren durchaus in der Champions League ja Stammgast waren. Bei beiden ist so ein bisschen das Thema mit den Finanzen dann aufgekommen, vor allem bei Metalurg, die dann ja ihr Team ziemlich verjüngt haben oder verjüngen mussten. Von daher, ich denke mal, das werden sowohl Nexe Benfica als auch Gorenje gegen Skopje, denke ich mal, wirklich zwei Spiele wirklich sehr auf Augenhöhe. Interessant sind natürlich auch zum Beispiel das französische Duell Chambéry gegen Ajax. Ich denke, das wird auch wirklich ein sehr, sehr enges Duell der beiden Vereine. Von daher wirklich sehr, sehr schön, was man sich hier durchaus angucken kann. Ich denke mal, man kann auch alle nicht-deutschen Spieler ohne Probleme bei EHF-TV gucken. Also ich denke, da kann man dann auch durchaus mal ein bisschen reinklicken und sich durch die Spiele schauen.
Genau, da kann man sich auch die deutschen Spiele sehen. Also da seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite, wenn ihr dort einschaltet. Da kriegt ihr auf jeden Fall alle Spiele zu sehen. Ja, Tim, lass uns dann vielleicht noch zum Ende hin das Thema beschäftigen, was auch jetzt aufgekommen ist, weil es der ERF bekannt gegeben hat, werden jetzt das Final Four ausrichten sollen. Wir kennen es ja, man muss sich doch bewerben. Es gibt dort keinen festen Teilnehmer oder beziehungsweise keinen festen Austrager. Jetzt haben sich zwei Teams beworben. Das ist einmal HBC Nord und das ist die Füchse Berlin. Beide werden dann jetzt in den Aufwahlprozess genommen. Es wird wohl entschieden dann im Ende November. Was denkst du, wo wird es hingehen? Es war jetzt die letzten drei Jahre immer in Deutschland. Denkst du, es wird wieder nach Deutschland gehen oder jetzt mal nach Frankreich?
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass sie es jetzt nach Frankreich geben. Man kennt ja Nord als Gastgeber, da sie schon 2013 und 2016 auch Gastgeber waren. Berlin war es 2014 und 2015. Von daher, die Final Fours in Nantes waren immer wirklich gut besucht, auch sehr schön die Stimmung rübergebracht. Jetzt will man jedoch in eine größere Halle auch noch ziehen, in die Hall XXL mit 10.750 Zuschauern. Damit hätte man auch 2.250 Zuschauer mehr zu bieten als die Füchse, die ja bei sich zu Hause im Fuchsbau spielen werden und nicht in die Mercedes-Benz-Arena ziehen werden. Ja, von daher, ich bin ja sehr gespannt. Ich finde beide Standorte wirklich wären eine gute Wahl. Von daher, aber mit dem Hintergrund, dass nun mal die letzten drei Jahre die Austragungsorte alle in Deutschland waren, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass er ERF jetzt sagt, dass sie es jetzt nach Frankreich gehen wollen.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Denke, mit Sicherheit letztes Jahr war es auch einfach dadurch geschuldet, dass es ja auch daran lag, dass der THW mit dabei gewesen ist, dass man unbedingt in die Sparkassenarena wollte in diesem Jahr. Ich denke, es ist relativ ausgeglichen. Beide Mannschaften sind ja auch europäisch entsprechend gut, haben schon ein gewisses Renommee sich erarbeitet und dann mal gucken, wer dort dabei wird. Wenn ich mich richtig erinnere, 2016 hatten noch die Göppinger, glaube ich, damals gewonnen. Ich glaube, das Finale so gegen Nantes, bin mir aber nicht genau sicher. Aber ja, das war auf jeden Fall dann gutes Pflaster für die deutsche Mannschaft. Göpping jetzt zwar nicht mehr mit dabei, aber da ist auf jeden Fall die Erinnerung entsprechend gut. Und ja, dann schauen wir mal, wie es dann sein wird. Wie gesagt, wird am 28. November bekannt gegeben. Dort wird auch die Gruppenphase ausgelost. Mal gucken, ob dann alle vier deutschen Mannschaften mit dabei sein werden oder ob jemand ja, stolpern wird. Ich bin natürlich sehr, sehr gespannt drauf. Tendenziell sollte eigentlich nichts passieren, aber wir wissen nun mal, in zwei Spielen kann relativ viel passieren. Im Handball ist alles möglich. Wir haben es letztes Jahr gesehen mit Magdeburg und ja, haben wir natürlich genau das Augen drauf und dann waren wir damit am Ende unserer Ausgabe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gerne mal eine Rezension erlassen bei Apple Podcasts. Liebt natürlich 5 Sterne, aber auch gerne positives oder konstruktives Feedback geben. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Was sind mal Themen, mit denen wir uns mal beschäftigen sollten? Und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert, von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Anwurf. Der Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.